Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland. Heute spreche ich über ein brisantes Thema, Gewalt gegenüber Kindern. Und dazu habe ich eingeladen Samia Schäfer, Sozialpädagogin, und Barbara Holzmann, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde. Beide arbeiten sie bei der medizinischen Kinderschutzhotline und werden uns in dieser Episode genauer erzählen, wobei das Angebot unterstützen kann und welche Erfahrungen schon vorliegen. Unter der Nummer 0800 19 210 00 können Angehörige der Heilberufe, Kinder- und Jugendhilfe und Familiengerichte 24 Stunden, 7 Tage die Woche anrufen, wenn sie einen Verdacht auf Kindesmisshandlung, Vernachlässigung oder sexuellen Missbrauch haben. Die medizinische Kinderschutzhotline wird gefördert vom Bundesministerium Familie, Senioren und Jugend, ist bundesweit erreichbar, kostenfrei und ein telefonisches Beratungsangebot. Die Projektleitung hat Professor Dr. Jörg M. Fegert von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Samia Schäfer und Frau Barbara Holzmann.
Hallo.
Hallo.
Ja, steigen wir doch gleich einfach ein. Vielleicht ist es gut, zuerst mal einfach zu erklären, was ist denn die medizinische Kinderschutzhotline genau und wer arbeitet da?
Erstmal vorweg, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir heute sozusagen da sein dürfen. Und zu Ihrer Frage, was ist die medizinische Kinderschutzhotline? Sie haben es schon eingangs gut erklärt, eben die medizinische Kinderschutzhotline ist ein vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördertes telefonisches Beratungsangebot und es richtet sich an Fachkräfte des Gesundheitswesens, der Familiengerichte und der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist bundesweit kostenfrei, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar. Und es geht eben um medizinische Fragen im Kinderschutz. Das heißt, immer dann, wenn Verdachtsfälle von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung oder auch sexuellem Kindesmissbrauch gibt.
Wie lange gibt es die medizinische Kinderschutzhotline?
Gestartet sind wir im Herbst 2017. Genau, davor gab es noch eine längere Zeit der Vorbereitungsphase, aber die Hotline selbst gestartet ist eben im Herbst 2017.
Also schon eine Menge Erfahrung jetzt über mehrere Jahre. Genau, total spannend. Wie sind Sie denn selber überhaupt zu der Arbeit bei der medizinischen Kinderschutzhotline gekommen und was gefällt Ihnen da besonders gut?
Kann da gerne anfangen. Barbara Holzmann, ich bin Kinderärztin und habe auch schon vor meiner Tätigkeit bei der medizinischen Kinderschutzhotline viele Jahre als Kinderschutzmedizinerin gearbeitet. Ich habe ursprünglich an der Universitätskinderklinik in Hamburg gelernt, da auch meine Weiterbildung gemacht und hatte da die Chance, als Mitarbeiterin im Kinderkompetenzzentrum mitzuarbeiten. Das ist entstanden aus einer Opferschutzambulanz über die Rechtsmedizin, die dann schlussendlich eine Kooperation mit der Jugendhilfe der Stadt Hamburg eingegangen ist und alle Kinderschutzfälle der Stadt damit betreut wurden und auch nicht nur rechtsmedizinisch, sondern dann auch kinderärztlich mit beurteilt und habe dann im weiteren Verlauf meiner Kinderschutztätigkeit auch die Kinderschutzgruppe an der Uni-Kinderklinik mit aufgebaut und war dann dort als Kinderschutzkoordinatorin tätig. Das heißt, habe da die Kinderschutzfälle in der Klinik betreut und bin deswegen mit der Fallarbeit und dem medizinischen Kinderschutz eigentlich schon sehr vertraut. Und was mich jetzt so ein bisschen zur Hotline dann auch gebracht hat, das sind ja dann doch natürlich aus dem fachlichen Kreis findet man sich und das ist natürlich ein total interessantes Feld für mich zu arbeiten. Und ich bin ganz dankbar, da ich aus persönlichen Gründen aus Hamburg weggezogen bin und da meine Tätigkeit nicht mehr nachgehen konnte, aber immer noch weiterhin die Möglichkeit habe, meine Expertise und meine Leidenschaft im medizinischen Kinderschutz jetzt in der Hotline-Arbeit weiterführen zu können und das sehr gut kombinieren kann mit der beruflichen Tätigkeit in der Kinderarztpraxis.
Mhm. Ja, spannend. Das heißt, Sie machen quasi beides. Sie arbeiten in der Praxis und arbeiten bei der medizinischen Kinderschutz-Hotline.
Genau. Ich würde auch sagen, dass das für die meisten Mitarbeiter der Kinderschutz-Hotline gilt, dass man doch häufig versucht, beides in seinem Berufsalltag zu teilzuhaben, sowohl das Praktische als auch die Hotline-Arbeit, die ja dann doch einfach ja mit einer gewissen Distanz zu den Fällen stattfindet und nicht mehr die Fallarbeit vor Ort darstellt.
Mhm. Okay, und Frau Schäfer, wie war das bei Ihnen?
Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es so, der Projektförderer stimmte eben Anfang letzten Jahres zu, dass es eine Erweiterung des Projektes gibt, nämlich im Hinblick auf die Zielgruppen. Das heißt, wir dürfen nun seit Beginn letzten Jahres, also 2021, neben Fachkräften des Gesundheitswesens jetzt auch Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und der Familiengerichte beraten. Und im Zuge dessen hat das Team eine Sozialpädagogin gesucht, die eben die Bedarfe der Kinder- und Jugendhilfe und der Familiengerichte kennt und die Sichtweise dieser Zielgruppen auch mit ins Team einbringen und dort vertreten kann. Und so bin ich ins Team gekommen, genau. Und ähnlich wie es eben bei Frau Holzmann ist, arbeite ich noch in einem anderen Bereich, nämlich in der Jugendhilfe beim Jugendamt und habe da eben auch die Möglichkeit, beide Bereiche gut zu kennen und das profitiert ganz gut gegenseitig voneinander. Und vielleicht zu der Frage, was gefällt mir besonders gut daran? Ich finde es in unserem Team einfach super spannend, dass wir es geschafft haben, im gesamten Team die zentralen Akteure im Kinderschutz abzubilden. Also wir haben eben die Beraterinnen aus dem Gesundheitswesen, wir haben eine Kollegin, die Juristin ist und wir haben mich als Sozialpädagogin. Und das bringt oder nutzt uns einfach in Fallbesprechungen ganz viel, weil wir es schaffen, unsere Zielgruppen eben auch dort zu vertreten, abzubilden und auch Sichtweisen, Arbeitsweisen, alles das, was irgendwie dazugehört, zu vertreten und da, glaube ich, auch mehrdimensional die Fälle besprechen und diskutieren zu können.
Mhm. Genau, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ich komme ja aus der Kinder- und Jugendhilfe. Und da erleben wir ja gerade oft, dass die Kommunikation zwischen diesen Akteuren, die Sie genannt haben, gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, wenn man mehr wechselseitiges Verständnis hat, dann ist es total wertvoll.
Ja, auf jeden Fall.
Es kam ja wie aus der Pistole geschossen sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist ein Problem, was auf beiden Seiten immer ja sehr präsent ist in der Kinderschutzarbeit und einfach immer auch der größte Stolperstein und für, wenn wir uns auf das Kind beziehen, immer die ungünstigste Situation ist, wenn Menschen eben nicht gut vernetzt sind und miteinander kooperieren, sondern so Parallelaktionen laufen oder auch gegenläufige. Und deswegen ist das total wichtig, da voneinander einfach zu profitieren.
Mhm. Genau, und ich finde toll, dass es diese Erweiterung auch für die Kinder- und Jugendhilfe gab, weil wir sind ja überhaupt nicht ausgebildet in medizinischen Fragen.
Genau. Und das haben wir eben auch gemerkt. Also in der Zeit vorher, wo es noch nicht ausgeweitet war, gab es doch Anrufe von der Kinder- und Jugendhilfe und auch vermehrt einfach die Forderung, auch wir wollen so ein Angebot nutzen. Wir brauchen das einfach auch als, ich sag mal, Ergänzung zu den insoweit erfahrenen Fachkräften, die ja beratend zur Seite stehen im Kinderschutz, aber eben nicht im medizinischen Kinderschutz fragen. Und das, denke ich, ist dadurch einfach eine gute Ergänzung zu der Beratung, die es da bundesweit ja schon gibt.
Mhm. Genau, und gerade dieser medizinische Aspekt, den haben Sie ja auch im Vorgespräch betont, dass das wirklich das Spezialgebiet, deswegen auch medizinische Kinderschutz-Hotline.
Genau, und deswegen sind auch alle unsere Beraterinnen eben Ärzte und Ärztinnen, weil die es am besten beraten können.
Genau. Ja, total spannend, ja. Sie haben ja schon ziemlich gut beschrieben, wer da anruft. Was für Anfragen kriegen Sie denn, wenn wir versuchen, das ein bisschen zu konkretisieren?
Also was, glaube ich, spannend ist, vielleicht auch vorweg, die meisten, die bei uns anrufen, arbeiten direkt mit Kindern. Also im Gesundheitsbereich zum Beispiel Kinderärzte oder Kinderärztinnen oder auch Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen. Aber hier auch der Aufruf, unser Angebot ist eben auch für Fachkräfte da, die zum Beispiel in der Erwachsenenmedizin arbeiten, also Erwachsenenpsychiaterinnen oder so. Das heißt, wir sind für das gesamte Gesundheitswesen natürlich da. In der Kinder- und Jugendhilfe sind das momentan hauptsächlich Mitarbeitende von Jugendämtern, also was wir klassisch als den ASD kennen und bezeichnen. Und in Familiengerichten sind Verfahrensbeistände, die uns aktuell so hauptsächlich anrufen. Mhm. Und Barbara, ich glaube, du kannst ganz gut was zu den Anfragen sagen.
Mhm. Genau, also das ist auch je nach Anrufgebiet tatsächlich unterschiedlich. Wir sehen da vor allem so ein bisschen die Variation, ob die Fachkräfte anrufen aus dem ambulanten Setting oder dem stationären Setting, weil wir auch sehen, dass im ambulanten Bereich seien es Therapeuten, seien es Mediziner, aber auch Menschen, wie eben schon erwähnt, aus der Jugendhilfe, Verfahrensbeistände. Das sind häufig Fachkräfte, die erstmal mit einem Fall alleine konfrontiert sind und nicht in einem interdisziplinären Team arbeiten. Und da ist es ganz häufig, dass sie unseren Kontakt auch suchen, um sich auszutauschen, um so ein bisschen auch erstmal den Fall schildern zu können. Ich glaube, ähnliches Prinzip einfach, wir sind ja auch alle in Sofas, also erstmal so einen Fall auch konkret beleuchten. Und dann ist ein ganz großer Punkt tatsächlich auch die emotionale Entlastung, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn ich jetzt beim Beispiel eines Mediziners, einer Medizinerin bleibe, die in der Praxis konfrontiert ist mit einem Fall, da ist erstmal kein anderer, mit dem man in den Austausch gehen kann. Das sind die Fälle, die man häufig mit einem schlechten Bauchgefühl alleine mit nach Hause nimmt in den Feierabend. Und da ist es ganz häufig, dass auch diese emotionale Entlastung sehr wichtig ist und im Vordergrund steht und man erstmal sich überhaupt austauschen kann und diesen Fall erstmal vorstellen kann. Und quasi uns so ein bisschen als das nicht vorhandene interdisziplinäre Team nutzt. Mhm. Wir ja auch immer die Möglichkeit haben zu sagen, das ist jetzt eine sehr rechtsmedizinische Frage. Ich bin jetzt aber zum Beispiel eine Kinderärztin und kann da vielleicht nicht ins Detail beraten. Dann besteht immer die Möglichkeit, dass wir uns auch noch Informationen über unsere Hintergründe einholen und der Anruf dann nochmal fortgesetzt wird. Im stationären Setting ist es tatsächlich so, dass wir ganz konkrete Fragen häufig bekommen, insbesondere aus klinischen Bereichen, in denen, sage ich jetzt mal, eine gute Kinderschutzgruppenarbeit noch nicht so etabliert ist. Das heißt, auch da sind Handlungsabläufe häufig noch unklar, gerade wenn es auch um die Frage geht, Elterngespräche, Elternarbeit, Austausch mit anderen Kollegen, Kolleginnen, Datenschutz, Schweigepflicht. Und insbesondere auch, welche Schritte, wie gehe ich vor, wenn ich mit der Jugendhilfe in Kontakt treten möchte. All dafür sind wir dann auch, stehen wir zur Verfügung und begleiten häufig auch durch so einen Kinderschutzfall im klinischen Setting durch.
Mhm. Genau, das ist auch meine Erfahrung, weil die Fachkräfte ja mit so vielen unterschiedlichen Einflugschneisen konfrontiert sind, so wie Sie es gerade geschildert haben, dass es ganz schwer ist, also sich zu fokussieren, weil es geht ja erstmal auch um den Schutz tatsächlich des Kindes und dann aber hängen ganz viele andere Sachen dran. Und ich glaube, das ist ja für alle in der Praxis bei der emotionalen Belastung eine extrem hohe Anforderung.
Ja, und dann muss man auch sagen, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, ist es vielleicht auch einfach nicht wie bei uns, die täglich damit konfrontiert sind, sondern eher selten. Und dann ist es natürlich, wenn dann es schwierig ist, so konkrete Handlungsabläufe mit einem distanzierten Blick und diesen Emotionen, die Sie ja auch beschrieben haben, das ist da ganz schwierig, sich wirklich zurückzubesinnen, was ist meine Rolle hier, was ist die Fragestellung, welche Schritte gehe ich jetzt? Und da hilft es tatsächlich so den distanzierten Blick und so ein bisschen Klarheit in die Problematik zu bringen.
Mhm. Genau, und Sie betonen ja auch diesen roten Faden, einfach vor dem Hintergrund wahrscheinlich auch Ihre Erfahrung, dass es gut ist, so einen bestimmten Ablauf im Kopf zu haben, den Sie durch diese ja tägliche Konfrontation damit präsent haben, aber eher Kolleginnen aus den anderen Bereichen weniger.
Genau. Und es ist ja tatsächlich auch einfach, gerade wenn es um den medizinischen Kinderschutz geht, bei Verletzungserscheinungen oder Verdacht auf sexuellen Missbrauch, ist auch mittlerweile ja ganz klare Handlungsleitlinien gibt, die eben möglichst jeden Fall auch gleich beleuchten wollen, um diese Emotionen ein bisschen zurückzunehmen, die ja auch sehr individuell sind, weil jeder bringt ja auch durchaus seine eigenen Blickweisen mit. Und das ist in einem interdisziplinären Team auch total wertvoll. Aber wenn man alleine ist, führt das ganz häufig vielleicht auch zu so einem Tunnelblick, wie glaube ich, in allen Fachbereichen. Mhm. Dafür ist man meistens nur dann sensibilisiert, wenn man häufig mit solchen Fällen konfrontiert ist. Und wenn das einfach eher selten ist, dann ist das häufig überfordernd.
Mhm. Was mich ja total interessieren würde noch, Frau Holzmann, wäre, wie hat das Ihre Einstellung, weil Sie machen das ja wirklich jetzt schon ein paar Jahre, wenn man Hamburg mitrechnet, wie hat das Ihre Einstellung als Kinderärztin verändert, beziehungsweise Ihren Blick auch auf Familien, weil Sie sind ja dann auch in Ihrer alltäglichen Praxis quasi, werden Mütter und Väter kommen mit Kindern, die ein Anliegen an das Kind haben. Was ist da so passiert, wenn Sie vielleicht unsere Hörerinnen einfach mal da mitnehmen, ein Stück? Das würde mich total interessieren, weil ich glaube, das auch eine Einladung ist für andere Kinderärzte, sich sozusagen mehr diesem Thema zu öffnen.
Ja, total. Also es gibt da auch, nur um das vielleicht kurz aufzugreifen, es gibt da auch Bewegungen, die das auch fordern, dass das einfach Teil auch der Weiterbildung ist. Weil das, was wir ja alle sehen, die im Kinderschutz tätig sind, dass nur, wenn man dafür sensibilisiert ist, man es auch wahrnimmt. Es gibt nicht wenige Kollegen, die, wenn ich sie darauf anspreche, sagen, nee, sowas gibt's bei mir in der Praxis nicht. Und das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass man es nicht sieht. Aber rein statistisch gibt es das natürlich. Mhm. Und dahingehend hat sich mein Blick sicherlich verändert, dass ich da genauer hinschaue, dass ich auch bestimmte Antworten oder Anamnese, also Verlaufsschilderungen von Familien anders bewerte oder auch anders einschätze. Muss aber auch dazu sagen, dass das schon in meiner Weiterbildung, ich habe am Anfang auch Kinderchirurgie gemacht, immer ein Punkt war, der mich sehr bewegt hat, weil ich immer gemerkt habe, es gibt diese Fälle. Wir aber in unserem klinischen Alltag, der einfach auch sehr hektisch ist und mit einer hohen Fallzahl verbunden ist und aufgrund der ja sicherlich auch Umstände im Gesundheitswesen dazu führt, dass wir eben für die sprechende Medizin, für die Medizin im Austausch mit der Familie so wenig Zeit zur Verfügung haben, einfach so vieles nicht wahrnehmen können und die Möglichkeiten nicht haben, dass dieser Bedarf einfach, also das war mir schon immer sehr bewusst, dass der Bedarf da ist und fühle mich da einfach jetzt primär sehr bestätigt drin und bin tatsächlich immer wieder eher überrascht, wenn ich Kollegen höre, die sagen, nee, das kenne ich gar nicht, habe ich noch nie in meinem Leben einen Patienten gesehen. Und dann denke ich, dann müssen wir noch mehr darauf aufmerksam machen und noch mehr dafür sensibilisieren. Mhm. Und ich glaube, das, was Sie eben angesprochen haben, ist einfach ganz wichtig. Das gehört mit in den Bestandteil der Weiterbildung, weil nur wenn man von Anfang an seinen Blick dafür schärft, kann man sich dem auch annehmen. Und ich glaube, die sprechende Medizin, der Austausch mit den Familien, die Fragen so zwischen den Zeilen, die sind halt einfach viel wichtiger ganz häufig, um Situationen einschätzen zu können.
Mhm. Genau, das finde ich auch und das sagen ja auch, sagt die Forschung oder sagen aber auch viele Mediziner, dass quasi dieses Persönliche, ob das ein Kontakt mit der Hand ist, das Sprechende, wie Sie sagen, dass das eine enorme Wirkung hat, auch auf die Möglichkeit, sich zu stabilisieren, wieder gesund zu werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil, finde ich.
Auf jeden Fall. Und gerade wenn es um Familien geht, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, dass wir einfach ja sehen, dass Familien ja ganz häufig einfach am Rande ihrer maximalen Belastung balancieren. Mhm. Und die wenigsten die Kraft vielleicht haben, das auch direkt nach vorne zu formulieren, gerade in so einem Arzt-Patienten-Setting zu sagen, ich brauche hier Hilfe, ist es halt unsere Aufgabe eigentlich zu schauen, wie sind die Ressourcen der Familie, was höre ich zwischen den Zeilen, wo kann ich vielleicht schon präventiv unterstützen. Und dafür ist einfach im Gesundheitswesen, so wie es aktuell besteht, das ist nicht einkalkuliert, dieser Raum.
Genau, und das ist echt schade, ja. Genau. Ich habe vor ein paar Jahren, das fällt mir gerade ein Buch gelesen von einem englischen Allgemeinmediziner, der hat die Familienkreismethode entwickelt, weil er gesagt hat, er weiß eigentlich viel zu wenig von dem System und er hat von dem System der Patienten, wo die herkommen, die Familie, egal jetzt auch über vielleicht mehrere Generationen. Und das ist einfach eine ganz einfache Methode. Man malt einen großen Kreis und in den Kreis malt dann der Patient alle Dinge, die ihn aktuell beschäftigen, egal ob das Menschen sind, Hobbys oder andere Dinge. Und dadurch bekommt der Arzt auf eine gute Art und Weise ein schnelles Bild sozusagen über das System. Und ich fand das eine total gute Idee und hilfreiche Methode.
Ja, wir haben tatsächlich also in der Kinderheilkunde häufig ja auch gerade die Probleme bei den Kindern, die jetzt selber noch gar nicht so für sich eintreten können oder sprechen können. Und da ist es halt auch ganz wichtig, einfach die Zeit zu haben, zuzuhören. Und für diese, was man so, ja, ganz banalen Sorgen der Kleinkindzeit der Eltern, dass man dafür halt auch ein Gehör hat und auch weiß, auch damit können wir zu uns kommen, weil für Eltern gibt es da eigentlich nach der Hebamme und dann vielleicht der Kinderarztpraxis auch nicht wirklich mehr einen vertrauten Ort und eine Möglichkeit, sich da Hilfe zu holen oder jemanden darauf anzusprechen.
Genau, es ist ein ganz neuer Blick auf die Medizin mit Kindern und Jugendlichen. Frau Schäfer, mich würde interessieren auch, was hat es bei Ihnen verändert?
Ich habe unheimlich viel dazugelernt. Ja. Also wir hatten es gerade eben davon, Frau Holzmann hat es gesagt, diese Leitlinien, die es in der Medizin gibt, die waren mir vorher so gar nicht bewusst, obwohl ich ganz viel schon im Kinderschutz gearbeitet habe und ganz viele Kinderschutzfälle bearbeitet habe. War das was, wo ich tatsächlich noch ganz viel dazugelernt habe und auch einen neuen Blick auf viele Dinge bekommen habe und Dinge auch nochmal anders sehe und verstehe und sich dadurch einfach der Blick wirklich geweitet hat. Und das finde ich super spannend. Auch wenn man sagt, ich arbeite schon ein paar Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe und Kinderschutzfälle sind mir nicht fremd, aber das ist tatsächlich eben in diesem Team, in dem ich da arbeite, wo wir gut aufgestellt sind und auch die verschiedenen Professionen vertreten, dass man da doch immer wieder denkt, Mensch, da nehme ich noch was für mich mit oder auch im Austausch mit den Kolleginnen, als ich mich mit Frau Holzmann jetzt vorbereitet habe, dass es so unheimlich gewinnbringend ist, immer wieder auch darüber zu sprechen, wie erlebst du das, wie siehst du das, wie ist dein Blick darauf aus deiner Fachrichtung, wie ist mein Blick, wie erlebe ich es in der Praxis, wie erlebst du es in der Praxis. Als Sie gerade das Beispiel mit dem Buch gebracht haben, musste ich schmunzeln, weil in der Kinder- und Jugendhilfe machen wir Genogramm. Arbeit, ja. Das wäre dieser Kreis sozusagen, aber da bedienen wir uns einfach andere Methoden, als es die Medizin macht und ich glaube, da lernen wir gerade irgendwie im Team voneinander zu lernen und auch Neues kennenzulernen und das finde ich super spannend und super gewinnbringend.
Ja, das absolut. Genau. Das erlebe ich auch, wenn wir multidisziplinäre Teams zusammenstellen, weil wir ein breites Spektrum zum Beispiel haben bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist einfach unheimlich gewinnbringend, wenn man da eine gute Kommunikation entwickelt und ja, sich zuhört und die Haltung hat, eben voneinander zu lernen und sich dadurch weiterzuentwickeln.
Ja, also wir waren auch so dankbar, dass diese Erweiterung stattgefunden hat, weil es natürlich auch schwierig ist, selbst wenn man also auch in meiner Zeit in Hamburg, selbst wenn man ja lokal vor Ort arbeitet, hatten wir nicht, das ist sicherlich in einem kleineren Ort anders, könnte ich mir vorstellen, aber es war ja jetzt auch nicht so, als hätte ich immer die ein und dieselbe Person im Amt zur Verfügung, wenn ich Fragen gehabt habe, sondern es ist ja auch einfach in der Jugendhilfe selber vor Ort in einer großen Stadt wie Hamburg, sowohl stadtteilbedingt als auch dann fluktuiert oder rotationsbedingt ein Wechsel von Ansprechpartnern, so dass man da, es ja natürlich schwierig hat, sich so langfristig vielleicht so einen Austausch aufzubauen. Und das ist total super, dass wir einfach mit Frau Schäfer jemanden haben, den wir eigentlich immer dazu befragen können und die Meinung einholen können und Dinge, die uns auch schon vielleicht vorher schon beschäftigt haben, gerade hinsichtlich Strukturen und Abläufen, die ja einfach ganz anders sind zu unseren. Dass man da so einen Einblick einbekommt und auch das nachvollziehen kann besser.
Versuchen wir, Sie haben das ja, Frau Holzmann, schon ein bisschen angedeutet vorhin, als wir gesprochen haben darüber, was sind da für Anfragen. Versuchen wir es nochmal ein Stück konkreter zu machen, vielleicht auch aus der Perspektive von Fachkräften im Pflegekinderwesen. Wenn jemand bei Ihnen anruft und hat einen Verdacht auf Vernachlässigung, was passiert dann konkret? Wie läuft so ein Gespräch ab? Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen in groben Zügen sozusagen schildern.
Können wir gerne machen. Ich würde so ein typisches Gespräch mal durchgehen, jetzt nicht ganz konkret, aber so, dass man, glaube ich, gut versteht, wie der Ablauf ist. Wir würden uns immer wünschen, dass es sei denn, es ist natürlich ein akuter Notfall, das Setting so ist, dass man irgendwie Ruhe hat und konzentriert sich auch am Telefon austauschen kann, nicht so zwischen Tür und Angel, vielleicht auch die Möglichkeit hat, vorher sich vielleicht so ein paar Stichworte zu machen, weil das einfach ganz häufig gut hilft, klar strukturiert ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist jetzt ein Anruf von einer Fachkraft aus dem Pflegekinderdienst, vielleicht mit einer unklaren körperlichen Verletzung eines Kleinkindes, dann müsste ich als erstes darüber aufklären, dass der Anrufende, die Anrufende bitte den Fall anonymisiert schildert. Denn es ist immer so, dass wir zwar eine Einschätzung geben können, wir können auch über die gewichtigen Anhaltspunkte sprechen und über eventuelles Vorgehen. Aber die Verantwortung, die Fallverantwortung bleibt immer beim Anrufenden, da wir ja auch nur ein Geschehen im Konjunktiv über der dritte Person geschildert bekommen haben, können wir da keine Fallverantwortung für übernehmen. Mhm. Das machen wir auch deutlich klar, dass das einfach so ist. Dann würde ich erstmal den Anrufenden, die Anrufende den Fall erstmal schildern lassen. Einfach erstmal reden lassen, zuhören. Wenn ich merke, dass das vielleicht zu ausholend ist und so ein bisschen die konkrete Fragestellung verliert, dann ist es schon so, dass wir am Ende des Geschilderten nochmal konkret nachfragen, was denn die konkrete Fragestellung ist. Häufig gibt es dann auch unsererseits vielleicht nochmal die ein oder andere konkrete Nachfrage. Das können so Fragen sein wie, wer sind denn die Sorgeberechtigten, wie ist die aktuelle Wohnsituation, wie ist das aktuelle Besuchs- bzw. Umgangsrecht für das Kind. Aber auch medizinische Aspekte wie die Details der Verletzung, was kann da geschildert werden, gibt es schon Befunde. Und ganz häufig sind das tatsächlich Aspekte, die wir nachfragen, die der anrufenden Fachkraft primär erstmal nicht so wichtig erschienen, weil der Fokus woanders gelagert ist. Und da merken wir ganz häufig schon gerade durch dieses Nachfragen, dass sich der Blick nochmal weitet und man einfach schon in die Diskussion kommt und in den Austausch. Und durch diesen distanzierten Blick ist das dann möglich, auch vielleicht da nochmal andere Fragen zu stellen. Und wenn schon Befunde vorliegen oder Arztbriefe, dann zum Beispiel, weil es nach einem Besuch oder einem Umgangswochenende einen Besuch in der Notaufnahme gegeben hat oder vielleicht auch eine stationäre Behandlung, dann kann das auch häufig hilfreich sein, die Befunde zu besprechen. Das ist jetzt in der Vergangenheit auch häufiger mal gewesen, dass wirklich auch einfach gerade ganz konkret medizinischer Fachtermini besprochen werden musste, weil wir das ja einfach wissen, dass Ärzte für Nichtmediziner häufig wirklich eine Fremdsprache da schriftlich auf Papier geben und es dann einfach schwierig sein kann, das, was da in dem Befund steht, einzuschätzen, was das denn bedeutet, sodass wir da auch zur Verfügung stehen, um einfach ganz klar medizinische Befunde zu besprechen. Und dann ergibt sich meistens daraus ein gemeinsames Gespräch, wo dann eine Einschätzung von beiden Seiten so ein bisschen entsteht. Wie gesagt, es geht auch nicht selten um eine emotionale Entlastung der Fachkraft, die dann auch wirklich sagen, ach, das ist so gut, dass ich mit ihnen sprechen kann und ich das Gefühl habe, ich schätze das falsch ein oder habe ein ganz komisches Gefühl, sondern dass ich da richtig liege. Mhm. Also dass man sich vielleicht auch nochmal bestätigt fühlt in den Gedanken, die man hat. Gerade wenn man vielleicht Hemmungen hatte, weitere Schritte zu gehen, dass man da einfach bestärkend auch sein kann. Genauso natürlich auch im Gegenteiligen, dass man sagt, oh, dann kann ich ja doch das nochmal entspannter angehen. Da muss ich mir ja nicht so große Sorgen machen. Also das geht in beide Richtungen. Dann haben wir häufig auch die Klärung der eigenen Rolle im Gesamtkontext, dass man manchmal die Fälle so überwältigend sind und so ein Ausmaß annehmen, dass es für die eigene Fachkraft ganz schwierig ist, sich darauf zu fokussieren, was ist denn jetzt meine Aufgabe für den Schutz des Kindes? Was sind die Schritte, die ich persönlich tun sollte? Genau. Mhm. Dann gucken wir immer, dass die schlussendliche Einschätzung der Situation für beide irgendwie klar ist. Wenn die Frage nach gewichtigen Anhaltspunkten im Raum stand, dass auch das wir besprochen haben. Und wir stellen immer die Frage zum Schluss, ob die Person eine Idee davon hat, welche nächsten Schritte jetzt notwendig sind, um eine Sicherheit für das Kind zu gewährleisten, ob die Person weiß, welche Ansprechpartner vor Ort sie jetzt kontaktieren kann oder muss, welche Schritte vor Ort sie einleiten muss. Gerade bei Fachkräften aus der Jugendhilfe beraten wir immer natürlich hingehend auf der Kontaktaufnahme zu dem zuständigen Jugendamt und der Möglichkeit der Beratung durch eine Insofa vor Ort und geben aber natürlich auch immer die Information, und das wird auch häufig genutzt, zu sagen, wenn sich jetzt im Verlauf was verändert nach dem Gespräch mit den Eltern oder der Konfrontation oder noch vielleicht bei einem Arztbesuch, dann können Sie gerne wieder anrufen. Also auch wenn die Fälle anonym geschildert werden, dokumentieren wir die dennoch in einem Raster. Und wenn ein Fall offen ist und unsere Schicht quasi endet und ein Kollege, Kollegin übernimmt, dann übergeben wir auch offene Fallszenarien, sodass man jederzeit auch wieder anrufen kann. Und wenn man dann vielleicht, sage ich jetzt mal, 2, 3 Stichpunkte zu dem Fall schildert, kann auch der nächste Kollege, die nächste Kollegin die Beratung wieder aufnehmen.
Sehr komplex hört sich das an und verbunden mit einer hohen Beratungskompetenz auch.
Ja, da bemühen wir uns, und ich glaube, da haben wir einfach jetzt gerade das große Glück, dass wir alle unterschiedliche Biografien haben, wie wir in die Hotline gekommen sind. Jeder bringt seine klinische, praktische Erfahrung mit. Jeder arbeitet ja auch noch neben der Hotline vor Ort. Da profitiert man einfach unglaublich von. Und auch dadurch, dass Frau Schäfer da ist und wir auch immer die Möglichkeit haben, im Hintergrund uns Informationen einzuholen. Also selbstverständlich gibt es auch mal Situationen, wenn ich konfrontiert werde aus einer Klinik mit einer ganz klaren rechtsmedizinischen Fragestellung zu vielleicht einer Vergiftungssituation oder dergleichen. Da bin ich persönlich einfach an einem gewissen Punkt überfragt und habe aber immer die Möglichkeit, mir die Informationen unmittelbar einzuholen.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Was sind denn die Faktoren, die aus Ihrer Erfahrung zu Übergriffen und Gewalt in Familien führen? Und haben Sie vielleicht einen Hinweis, worauf Fachkräfte besonders achten sollten, wenn es um diesen medizinischen Teil geht?
Ich glaube, wenn man in diesem Kontext arbeitet oder in einem Berufsfeld in diesem Kontext, ist es immer auch wichtig, wie gehe ich an die Sache ran? Also ich glaube, wir müssen immer davon ausgehen, Eltern wollen grundsätzlich das Beste für ihre Kinder. Und mit der Haltung zu fragen, wie konnte es denn dazu kommen? Also verstehen zu wollen, was steckt da gerade dahinter? Wir wissen, dass es ganz häufig eine Überforderung ist. Und dann vielleicht zu verstehen, wo kommt diese Überforderung denn gerade her? Oder was war in dieser Situation los, dass es zu der Überforderung kam? Häufig ist es ja auch so, dass es einfach eine Multiplikation von Faktoren gibt. Also die sagen so schön, da kommt alles auf einmal. Ja, vielleicht bin ich jung Mutter geworden, mein Kind ist zu früh geboren, mein Partner hat seinen Job verloren und die Großeltern, die unterstützen könnten, leben 500 Kilometer weg. So, das glaube ich, muss man einfach sagen, häufig ist es nicht nur ein Faktor, sondern es sind viele. Aber um vielleicht ein paar zu nennen, die einfach, die wir häufig auch in den Beratungen erleben, also eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit oder auch in der Partnerschaft können so ein Faktor sein, aber auch soziale, wirtschaftliche oder gesundheitliche Stressfaktoren wie der Jobverlust, Tod einer nahestehenden Person, Schulden, auch Krankheit, aber auch einfach unzureichendes Wissen über die Bedürfnisse von Kindern, auch die körperliche und geistige Behinderung bei Kindern. Und natürlich auch Suchterkrankungen oder auch psychische Erkrankungen von Eltern und Bezugspersonen sind solche Faktoren.
Also viel von dem, was wir eigentlich aus der Praxis kennen, Aber verbunden, ja, das höre ich so bei Ihnen raus, mit der Haltung, dass Sie sagen, ja, von Grund auf wollen, dass Eltern eigentlich mit ihren Kindern gut machen und gut hinkriegen. Mhm. Und die Faktoren sind dann oft die Aspekte, die im Grunde eine Entwicklung in so eine, ja, eher ungünstige oder auch für das Kind schwierige Entwicklung auslösen.
Ja, und ich glaube, das ist auch in der Arbeit mit den Familien wichtig, weil meine Grundhaltung ist ja auch das, was ich Familien gegenüber vermittle, was bei ihnen auch ankommt. Und wenn ich Eltern signalisiere, ich glaube ihnen und ich bin der Meinung, dass sie das Beste wollen und wir müssen jetzt gucken, wie schaffen wir es irgendwie wieder auf eine andere Bahn zu kommen. Oder auch das, was Frau Holzmann vorhin gesagt hat, auch zwischen den Zeilen zuzuhören und zu lesen, was erzählen mir Eltern denn eigentlich, und da auch vielleicht früher schon ansetzen zu können und eine Überforderung rauszuhören, wenn vielleicht Eltern erzählen, ja, weiß ich nicht, Großeltern sind verstorben oder man musste vielleicht wegziehen und die Entlastung dadurch fällt weg, zu überlegen, okay, wie kann andernorts eine Entlastung geschaffen werden, wenn die Entlastung, die bisher da war und die vielleicht wichtig für dieses Familiensystem war, wegbricht.
Mhm. Ja, ich finde spannend, dass es auch ganz stark dann um Lösungssuche geht tatsächlich, um ja auch dem Kind die Familie zu erhalten.
Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist immer das Ziel von Fachkräften oder sollte das Ziel von Fachkräften sein, zu sagen, wir versuchen das System zu erhalten. Natürlich muss immer abgewogen werden, was sind Risiken, die damit verbunden sind und welche Ressourcen finden wir und welche Lösungen gibt's. Und ist auch eine Bereitschaft da, an solchen Lösungen mitzuwirken. Also da gehören auch ganz viele Faktoren dazu, die man berücksichtigen muss. Aber letztlich geht es natürlich darum zu sagen, wir unterstützen die Familie, um einfach ja eine Entlastung zu schaffen oder was auch immer in dem Moment gebraucht wird. Vielleicht auch eine Beratung dazu, was bedeutet eigentlich Gewalt für Kinder? Viele Eltern wissen das gar nicht, woher denn auch? Was macht das mit Kindern? Wozu kann das führen? Was bedeutet das für ein Kind auch langfristig?
Genau.
Und gerade wenn Sie auch fragen, was können da Fachkräfte tun? Ich glaube, das ist ja einer der wichtigsten Aspekte, die Lösungsansätze finden. Das ist ja dann der Schritt danach. Aber der Schritt davor, erstmal wahrnehmen, was geht in den Familien vor und auch einfach die Beratung, in der Beratung den Fokus auch legen auf Entlastung und Unterstützung und einfach versuchen, präventiv die Familie zu unterstützen, dass es eben nicht zu diesen Situationen der maximalen Belastung und Überforderung kommt und dass das System Familie einfach die Unterstützung bekommt, die es braucht, das ist tatsächlich Gold wert. Und wenn man da einfach die Familien begleitet, ist das, finde ich, immer schön, wenn der Fachkraft bewusst ist, was sie da auch für ein unglaubliches Potenzial einfach mitbringt an ja Möglichkeiten, eben Kindesmisshandlungen, Kindesvernachlässigung zu verhindern, indem man eben die Familien stärkt und versucht, dass es eben nicht zu einer Überlastung kommt.
Ja, und ich glaube, das können sich unsere Hörerinnen aus der eigenen Erfahrung total gut vorstellen, was Sie gerade beschreiben, weil wir kommen ja alle mal in enge Situationen, wo es für uns schwierig wird. Und da haben wir ja auch eine Idee, was uns helfen könnte, nämlich mal die Pause-Taste zu drücken oder mal eine Auszeit zu nehmen oder all die Dinge, die Sie auch zum Teil gesagt haben. Also ich glaube, das ist ja auch zutiefst menschlich, dass wir in enge Situationen kommen können in unserem Leben und dann vielleicht was tun, was wir unter diesem Druck nicht getan hätten.
Eben. Also ich meine absolut, ich glaube, gerade jetzt in dieser Pandemiesituation, die wir hier seit 2 Jahren durchjonglieren, und jeder, also ich habe selber auch 2 kleine Kinder, also ich glaube, jeder weiß, in welcher, selbst wenn man in einer privilegierten, luxuriösen familiären Situation ist, hat man trotzdem Tage, an denen man denkt, das ist nicht mehr zu tragen, das ist so belastend. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat eben diesen familiären Luxus, diese Ressourcen nicht und ist ganz anders aufgestellt, dann ist es, glaube ich, für jeden absolut nachvollziehbar, an welchem Limit man da seinen Alltag gestaltet und dass das einfach ja an dünnen Faden manchmal ist.
Genau. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Pflegefamilien zu sprechen kommen, wir haben ja quasi sehr unterschiedliche Pflegefamilien in ganz Deutschland. Also das bildet sich sowohl, was quasi die familiären Modelle angeht, gesellschaftlich ab, aber auch sehr unterschiedlich die Unterstützungssysteme für Pflegefamilien. Das werden auch Sie wissen, Frau Schäfer, wenn Sie in einem Jugendamt arbeiten. Also wie sozusagen die Unterstützungsmöglichkeiten für Pflegefamilien sind. Und wir erleben das in unserer Beratung öfter, dass wenn so ein Verdacht aufploppt in der Pflegefamilie, dass da erstmal sehr viel, auch wenn eigentlich vorher eine Aufklärung war, was da auch aufploppen kann, dass da sehr viel, wie soll ich das sagen, Angst da ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Also eine große Verunsicherung. Was würden Sie Pflegefamilien raten in dem Moment, wo das so aufploppt, auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen?
Also ich kann gut nachvollziehen, was Sie meinen. Und ich erlebe da auch eine hohe Emotionalität und Betroffenheit, weil es ja auch in der Regel eine Bindung zu dem Kind gibt, das dann in der Pflegefamilie lebt. Ich glaube, was wichtig ist, also was wir ja sehen, gerade in Pflegeverhältnissen, Kinder sind eine Weile dort, sie bauen Vertrauen zu den Pflegeeltern auf und dann öffnet sich das Kind, was ja ein gutes Zeichen ist, aber wie Sie gesagt haben, auch dazu führt, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, ich bin damit konfrontiert und was tue ich jetzt? Ich glaube, in dem Moment ist es immer wichtig, das Kind erstmal ernst zu nehmen, auch Zeit und Raum geben für Gespräche, also auch Angebote zu machen. Und auf jeden Fall das Kind zu bestärken, dass es richtig und total wichtig ist, dass es sich geöffnet und anvertraut hat. Also auch hier dem Kind rückzumelden, es ist gut, dass du mir das gesagt hast. Ja, was auch hilfreich ist, ist keine Suggestivfragen stellen, sondern offene Fragen. Und wenn möglich auch einfach zu dokumentieren, sich Dinge aufzuschreiben, auch Aussagen von einem Kind, wenn möglich sogar wortlautgetreu, weil es für den Prozess, der dann daraufhin ja folgt, einfach total hilfreich sein kann. Wir wissen oft im stressigen Alltag, wir vergessen die Dinge wieder oder bringen sie nicht mehr ganz so zusammen, wie sie am Ende waren. Von daher ist das auch eine eigene Stütze, die man sich machen kann. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man weiß, welche Standards gibt es denn im Kinderschutz bei meinem Träger oder wo auch immer ich sozusagen angestellt bin, unter welchem Dach sitze ich denn. Und dann zu wissen, wie ist es denn, wenn ich Anhaltspunkte als Kindeswohlgefährdung habe? An wen wende ich mich als erstes? Wen habe ich da als Ansprechpartner an meiner Seite, um zu sortieren, was habe ich gehört oder gesehen? Was sind die nächsten Schritte? Wann involvieren wir die zuständige Fachkraft im Jugendamt? All diese Schritte, dass ich da einfach jemanden zur Seite habe und auch weiß, was steht als nächstes an.
Ja, das finde ich alles wichtige Hinweise. Gerade auch, also auch vorsichtig sein in dem Kontakt mit dem Kind, es wohl bestärken quasi in der Öffnung, aber auch nicht zu tief einzudringen sozusagen, sondern dann eher sich auch Unterstützung zu holen und nach einem Leitfaden vorzugehen, der einem eben auch hilft, nicht so emotional zu werden sozusagen.
Und auch zu gucken, was braucht das Kind? Also je nachdem, wie alt Kinder sind, kann man sie auch fragen, was brauchst du gerade von mir? Was kann ich jetzt für dich tun? Und auch dem Kind Transparenz gegenüber zu zeigen, was kommt denn jetzt? Ja, also was sind die nächsten Schritte? Aber ich begleite dich da dabei. Also ich bin an deiner Seite und wenn du Fragen hast, dann melde dich. Wenn du mit mir sprechen möchtest, dann bin ich da und dann nehme ich mir auch die Zeit und dann brauchst du dafür auch einen geschützten Rahmen. Also können dann auch solche Gespräche stattfinden? Ich meine, der Alltag in der Pflegefamilie ist ja häufig auch turbulent, da lebt vielleicht nicht nur ein Kind, aber dann auch zu schauen, dass man es schafft, da einfach eine gute Atmosphäre zu schaffen.
Ja, wunderbar. Wenn Sie so eine Arbeit machen, wie Sie aktuell machen, die ich mir ja auch sozusagen auch durch Ihre Schilderungen sehr, ja, auch emotional herausfordernd vorstelle, was tun Sie selbst für Ihre Psychohygiene?
Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Also es ist so, dass von unserer Leitung her, ich glaube auch mit Entstehen der Hotline schon, dass ja ganz klar war, dass es eine schwierige Situation auch sein kann für die Beratenden und dass es da einfach wichtig ist, eine eigene gute Psychohygiene zu betreiben, sodass wir ganz in ganz regelmäßigen Abständen jetzt auch durch die Pandemie digital und nicht vor Ort Supervisionsmöglichkeiten haben, die wir immer wahrnehmen können und das auch in Regelmäßigkeit tun. Wir haben immer die Möglichkeit, Rücksprache mit dem Hintergrunddienst aufzunehmen oder nochmal einen Fall nachzusprechen. Sei es, dass es ein Fall ist, in dem man sich fachlich unsicher war, aber auch ein Fall, der einen einfach beschäftigt hat. Das kann auch zeitversetzt sein, dass man einfach abends merkt, das geht mir nicht aus dem Kopf. Und da hat man immer die Möglichkeit, sich auch im Team auszutauschen. Das hilft ganz viel, weil gerade wenn man in dem Themenfeld tätig ist, vielleicht Freunde und Freundinnen abends bei einem Glas Wein oder bei einer Tasse Tee da vielleicht nicht immer gut zuhören können oder man die damit auch nicht so belasten möchte. Und dann gibt es natürlich, finde ich, immer die ganz individuellen Verarbeitungsmechanismen. Also der eine braucht Sport, der andere backt dann gerne, wieder jemand malt ein Bild oder trifft sich mit Familie und Freunden. Also ich glaube, da sucht sich jeder schon auch noch so seinen individuellen Austausch, der ihm gut tut.
Mhm. Und ich glaube, wenn ich da ergänzen darf, das sind auch Dinge, die ich für Pflegefamilien unheimlich wichtig finde. Also, dass auch Pflegefamilien wissen, wir haben Strukturen, in denen wir Psychohygiene betreiben können, auch außerhalb der Pflegefamilie, also sei es im Austausch mit anderen Pflegefamilien, die ja auch eine Entlastung sein können, aber auch, dass es professionelle Strukturen wie Supervisionen gibt, auf die zurückgegriffen werden kann.
Ja, ganz wichtig.
Ja, absolut. Und ich glaube, was auch einfach wichtig ist, nochmal zu erwähnen, was Sie eben ja auch geschildert haben, diese Angst, vielleicht auch erstmal, welche Schritte gehe ich jetzt, wie gehe ich jetzt mit so einer Situation um. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer sich vor Augen zu halten, Pflegeeltern sind auch nur Menschen und ganz wie alle Eltern auch und sind eben keine Superpädagogen, die jeden Tag immer alles pädagogisch korrekt machen und immer alles auch schultern müssen und alleine schaffen müssen. Und ich würde auch behaupten, dass die meisten Pflegekinder häufig anspruchsvoller sind als vielleicht andere Kinder. Und dass man das auch einfach anerkennen muss und dass man davor auch keine Hemmungen haben muss, sich da eben Hilfe zu holen oder Unterstützung oder Supervision, weil das eben einfach nur menschlich ist, dass man da den Austausch braucht.
Ich finde es sehr schön, dass Sie beide das so schildern, weil ich glaube, das tut den Pflegeeltern, die zuhören, sicherlich richtig gut. Denn die erleben ja gerade zum Beispiel bei einem Kinderarzt oder Ärztin vielleicht genau nicht diese Haltung, sondern gleich verbunden mit einer Erwartung. Oder auch, wir erleben das dann die eigenen Eltern, also die Eltern der Pflegeeltern, die schildern dann was Ähnliches. Also die machen dann eher Druck. Ihr müsst es doch hinkriegen. Warum habt ihr euch diese Aufgabe überhaupt ausgewählt? Lasst das doch. Also und das ist ja weniger hilfreich.
Genau. Also ich glaube, das ist was schlussendlich alle Eltern kennen. Dieses, man hat sich ja ein Kind irgendwie ausgesucht, dann jammer nicht. Aber natürlich kommt bei Pflegefamilien häufig auch noch erschwerend dazu, es gibt noch vielleicht leibliche Eltern im Hintergrund, eine Ursprungsfamilie, die natürlich auch den Druck aufbaut und sagt, ihr sollt das doch alles viel besser machen als wir. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, was Sie sagen. Und umso wichtiger ist es einfach, dass man sich wirklich vor Augen führt, das sind alles ganz normale Menschen, die auch ein ganz normales Leistungsspektrum nur haben und da wie jeder andere auch an ihre Grenzen kommen, ohne dass man sich dafür irgendwie schämen muss.
Ja, das tut mir richtig gut, dass Sie das sagen, stellvertretend für all die Pflegeeltern da draußen, weil das auch unsere Haltung ist. Wir sagen immer, Pflegefamilien sind keine Pflegefamilien, sondern die entwickeln sich dahin, genauso wie sich Mama und Papa, die ein Kind kriegen, als Mama und Papa entwickeln und nicht von vornherein Mama und Papa sind. Auch wenn sie vielleicht Modelle im Kopf haben aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Aber dennoch ist es ein Entwicklungsprozess und man wächst miteinander und die Familie wächst miteinander. Und zwar eine ganz normale Familie, aber auch eben eine Pflegefamilie. Es ist ein Prozess.
Ja, absolut.
Genau, ich frage gegen Ende immer, was würden Sie sich denn gesellschaftlich, politisch wünschen, damit es weniger Gewalt gegenüber Kindern gibt?
Also ich glaube, was wir in unseren Beratungen sehen und was da auch deutlich wird, ist, und ich habe es eingangs schon mal so ein bisschen angedeutet, der Blick über den Tellerrand. Das heißt, dass nicht nur Fachkräfte, die direkt mit Kindern arbeiten, den Blick auch auf Kinder richten, sondern auch Fachkräfte, die mit Eltern arbeiten, mit Erwachsenen arbeiten. Also auch nachzufragen, haben sie denn eigentlich Kinder? Also zum Beispiel im Bereich der Medizin oder der auch stationären Behandlung Patienten zu fragen, haben sie Kinder? Wie sind die denn versorgt, wenn sie hier bei uns stationär aufgenommen werden oder aktuell vielleicht aufgenommen wurden in einer Akutsituation? Und da auch einen Blick ein bisschen zu schärfen, das ganze System zu erfragen. Und da komme ich wieder auf den Kreis, den Sie angesprochen haben, zurück. Also zu schauen, was gibt's denn da alles? Also in der Familie, aber auch an Ressourcen, die genutzt werden können für die Familie. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir einfach sehen in dem, was wir so hören. Aber Barbara, ich glaube, du kannst noch ein bisschen ergänzen.
Ja, ich glaube, das haben wir auch schon ja erwähnt, dass wir einfach sehen, dass die Gewalt in den Familien häufig nicht entsteht, weil Eltern ihre Kinder nicht lieben, sondern weil einfach Überforderung, Überlastung so präsent sind, dass die Bedürfnisse von Kindern einfach nicht mehr wahrgenommen werden. Und da hilft einfach nur Prävention und in der Blick darauf, in welcher Situation befinden sich Familien, wie kann ich hier zur Entlastung beisteuern und da einfach eine Unterstützung sein. Und ich glaube, da hat sich Gesellschaft halt auch einfach verändert. Also ich glaube, dieser Spruch, ein ganzes Dorf braucht man, um ein Kind zu groß zu ziehen, der ist absolut richtig und wichtig. Mhm. Aber wir leben halt heute nicht mehr mit mehr Generationen auf dem Bauernhof. Und da ist es halt einfach, dass Familie anders ist und dass Unterstützung anders ist und dass es da vielerorts einfach mehr Unterstützung von außen braucht und auch mehr Unterstützung und auch Anerkennung durch die Gesellschaft. Und das Netzwerk muss dann halt von außen gebracht werden auch. Und das ist, wie Sie auch gesagt haben, je nachdem, wo man lebt, nicht überall gleich gut oder gleich zufriedenstellend. Und auch der Schritt für die Familien, sich aktiv Hilfe zu holen, ist ja viel schwieriger, als wenn die Hilfe automatisch zu den Familien kommt. Also ich glaube, das ist sicherlich ausbaufähig, ja.
Ja, toll. Ich sag danke für ein großartiges Gespräch bei einem brisanten Thema. Das ist auch eine Kunst, finde ich. Und was ich besonders spüre bei Ihnen beiden, ist diese Haltung der Stärke gegenüber Familien und der Lösungsfähigkeit gegenüber Familien und dass die das sozusagen aus einer schwierigen und krisenhaften Situation heraus tun, Grenzen gegenüber ihren Kindern zu überschreiten. Und ich glaube, das ist total gut rübergekommen und ich glaube, das ermutigt auch Menschen, bei ihnen anzurufen, weil das eine ja kraftgebende Haltung ist, finde ich, die Sie da beide ausdrücken. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, dass wir das Gespräch führen durften.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das gute Gespräch und wenn Fragen aufkommen, auch im Nachgang, dann sind wir natürlich erreichbar und freuen uns.
Ja, super. Herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.